and they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in!
Curry from half court.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 22. Folge des NBA-Podcasts hier at Swish. Heute beschäftigen wir uns mit dem Ranking der Top 10 NBA Power Forwards, also viel Spaß bei der Folge.
Hier at Swish.
Zuerst einmal muss man natürlich erwähnen, dass sich die Position des Power Forwards in der NBA gerade in den letzten Jahren sehr, sehr stark verändert hat. Früher hat man ja meistens noch mit zwei richtigen Big Men nochmal mitgespielt, also mit dem Power Forward und mit dem Center, die größtenteils in der Zone agiert haben und sich Rebounds abgegriffen haben. Mittlerweile ist mindestens einer der beiden Big Men sehr, sehr oft an der Dreierlinie zu finden und nimmt eben auch einfach mal ein paar Dreier, um so mehr Platz zu schaffen. Das hängt natürlich einfach damit zusammen, dass jetzt die NBA-Offensive viel, viel mehr auf den Dreier mit ausgelegt ist. Dementsprechend gibt es auf dieser Position eben sehr, sehr viele unterschiedliche Spielertypen. Manche sind wirklich fast nur noch in der Zone aktiv. Andere sind eben jetzt schon sehr, sehr oft an der Dreierlinie und werfen eben auch einiges von draußen drauf. Starten wir also jetzt direkt mit dem Ranking.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Here at Swish Ranking.
Und zuerst einmal bringen wir jetzt gerade wie immer meine Snaps. Auf dem ersten Snap-Platz im Prinzip liegt Andrew Wiggins von den Golden State Warriors. Er ist eben genauso ein Spieler. Er spielt in dieser Saison zwar Power Forward, aber rein von seinem Spielstil her gehört er da eigentlich nicht hin. Eigentlich ist er für mich eher ein Small Forward, eher ein Wing-Spieler. Aber in dieser Saison wird er eben so mit eingesetzt. Er ist eben, ja, in der Defensive stark verbessert jetzt immerhin gerade schon im Vergleich zu den letzten Jahren. Er scored aber dafür jetzt gerade wesentlich weniger, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass er jetzt eben mit Steph Curry zusammenspielt und deswegen jetzt nicht mehr der Number-One-Scorer ist oder sich den Platz so ein bisschen mit Karl-Anthony Towns teilt, sondern er ist jetzt eben ganz klar die zweite Option und die teilt er sich jetzt so ein bisschen auch mal mit Kelly Oubre Jr. Er macht eben sehr, sehr viel von draußen, also entweder von der Dreierlinie oder eben aus der Mitteldistanz. Und versucht zwar ab und zu mal mit in die Zone zu gehen, ich würde mir aber trotzdem immer noch wünschen, dass er das noch ein Stückchen häufiger macht, weil er dadurch seine Athletik eigentlich sehr, sehr gute Vorteile hätte. Der zweite Snap ist für mich Lauri Markkanen, bei dem ist mir tatsächlich sogar sehr, sehr schwer gefallen, ihn rauszusetzen, einfach nur, weil der Spieler, den ich auf Platz Nummer 10 habe, einen ähnlichen Spielstil zumindest hat und auch ähnliche Stats in dieser Saison nochmal mit auflegt. Deswegen ist es für mich eben ja sehr, sehr schwer jetzt gerade gefallen. Dadurch, dass er aber eben erst 23 Jahre ist, wie alt ist, gehe ich davon aus, dass er in diese Kategorie auf jeden Fall nochmal mit reinstoßen könnte. Wenn er jetzt eben so weitermacht, wie es in dieser Saison jetzt gerade tut, er spielt extrem effizient, gerade in der Offensive und spielt da wirklich, wirklich gut. In der Defensive hat er allerdings noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial, dementsprechend habe ich ihn dann eben auch rausgenommen und den Spieler auf der Nummer 10 rein. Und der letzte Snap ist für mich Harrison Barnes. Der ist tatsächlich der einzige von diesen drei Spielern, den ich diesen Sprung in die Top 10 für mich zumindest nicht mehr zutraue. Einfach nur, weil er der älteste von diesen Spielern ist und ich kein großes Verbesserungspotenzial sehe. Trotzdem ist er ein sehr, sehr guter Spieler. Zumindest offensiv ist er ja eben sehr, sehr solide. Er bringt dir quasi jede Saison so irgendwas zwischen 16 und 18 Punkte, darauf kannst du dich einstellen. Es wird nicht viel mehr werden, es wird nicht viel weniger werden, es wird nicht die absolut krasse Effizienz werden. Aber in dieser Saison sieht das eben jetzt gerade schon mal ganz gut aus. Er wirft jetzt schon mal 40% jetzt gerade von draußen, hat sich da stark verbessert. Und das ist schon mal sehr, sehr gut zu sehen. Dementsprechend wollte ich hier trotzdem nochmal mit erwähnt haben. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur Top 10 und wir starten mit John Collins von den Atlanta Hawks. Der junge Mann ist jetzt erst 23 Jahre alt, so wie eben auch Lauri Markkanen. In dieser Saison legt er 18 Punkte auf, holt knapp 8 Rebounds, 1,5 Assists, einen halben Steal und einen Block. Da hat er auch schon große Vorteile gegenüber Markkanen, der holt zum Beispiel nur einen halben Block. Seine Wurfquoten sind in dieser Saison sogar ein bisschen geringer als letzte Saison, zumindest insgesamt, was seine Feldwurfquote angeht, die liegt bei 54,3%, das ist sein Career Low, aber das heißt ja auch schon mal, dass er eigentlich sehr, sehr gute Würfe nimmt, das heißt, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Von draußen hat er in der letzten Saison 40% getroffen, jetzt sind es 39%, Anzahl sind insgesamt 3,5, also das heißt, auch da ist er in etwa gleich geblieben im Vergleich zum letzten Jahr. Und das ist eben extrem wichtig, dass er eben von draußen trifft, denn dadurch, dass eben Clint Capella der Spieler ist, mit dem er meistens auf Center zusammenspielt und der eben keinen Wurf hat, ist das einfach mal extrem wichtig, dass du dann eben einen Power Forward hast, der das kann. Und er spielt einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle, was das Spacing angeht. Und auch er ist eben der zweitbeste Scorer im Team, nach Trae Young natürlich. Ein kleines bisschen vor DeAndre Hunter. Und er ist einfach unglaublich wichtig. Er hat noch Potenzial, sich zu verbessern. Gerade vor allem nochmal in der Defense, mit seiner ganzen Athletik, kann da sicher nochmal was mitkommen. Auch bei seinem Rebounding war er in den letzten zwei Jahren wesentlich höher als jetzt aktuell. Und sicher auch nochmal mit seinem Playmaking, eben von dieser Power-Forward-Position, kann er auf jeden Fall nochmal Fortschritte machen. Für mich reicht es jetzt aktuell trotzdem immerhin schon für die Top 10. Direkt vor ihm ist ein Spieler, dem ich trotz seines relativ hohen Alters von 30 Jahren trotzdem noch einen Sprung nach vorne nochmal mit zutraue, zumindest in dieser Liste, denn die Rede ist von Draymond Green. Der holt in dieser Saison 5,2 Punkte, 5,5 Rebounds und 8 Assists, dazu noch 1,3 Steals. Die Wurfquoten sind absolut grausam, 35,5% aus dem Feld, 18,6% von draußen. Aber es ist eben Draymond Green und diesen Spieler darf man eben nicht anhand seiner Stats bewerten, weil er einfach so viel tut sonst noch für das Spiel. Man sieht es jetzt ja auch schon, 8 Assists, das ist auch seine Karrierehöchstleistung, das ist schon mal extrem gut. Gerade eben bei den Warriors, wo du eben nur Steph Curry hast und dann eben relativ wenig Playmaking neben ihm. Klar, du hast noch Brad Wanamaker von der Bank, aber auch der ist jetzt eben nicht so dieser geborene Playmaker und das übernimmt dann eben Draymond Green und das ist einfach unglaublich wichtig, um Steph Curry zu entlasten. Gerade nächstes Jahr, wenn dann Klay Thompson wieder da ist, kann man dann eben so eine Line-Up dann laufen, wo dann eben Curry und Thompson im Backcourt spielen, dann eben noch Wiggins oder Kelly Oubre auf der 3, Draymond Green auf der 4 und dann noch der hoffentlich dann verbesserte James Wiseman auf der 5. Und dann kann es durchaus sein, dass die Warriors versuchen, direkt oben nochmal mit anzugreifen, denn dann haben sie wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Man sieht es ja jetzt schon, sie sind jetzt gerade oder schon im Rennen zumindest um die Playoff-Ränge. Und das, obwohl eben Klay Thompson jetzt gerade nicht mal mit dabei ist. Und das ist jetzt schon mal extrem gut, weil Steph Curry einfach extrem stark ist. Und wenn er das jetzt nochmal konservieren kann, dass er in der nächsten Saison jetzt gerade nochmal so bringen kann, Klay Thompson wieder fit ist, dann kommt eben Draymond Green auch erst wieder in seine Höchstform. Man hat es gerade letzte Saison, finde ich, sehr, sehr extrem gesehen. Da hat er einfach nicht so richtig viel Bock gehabt, hat auch nur 43 Spiele gemacht. Und da hat man dann eben gemerkt, so, gerade als dann Curry und Thompson raus waren, Kevin Durant weg war, da war dann bei ihm die Luft einfach mal so ein bisschen raus. Ist ja auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, er war jetzt auch schon 29 Jahre alt und hat sich dann gedacht, wozu racker ich mich jetzt hier gerade mit ab? Es bringt gerade relativ wenig. Dann, wenn es wirklich dann darum geht, traue ich ihm auf jeden Fall nochmal zu, dass er wieder einen Sprung nach vorne macht. Er hatte auch schon Saisons, wo er eben 14 Punkte pro Spiel nochmal geholt hat, dazu noch 9,5 Rebounds, 7,4 Assists und dazu noch 1,5 Blocks und 1,5 Steals. Und wenn er sowas zumindest annähernd in die Richtung nochmal mitmachen kann, ist er einfach ein unglaublich wertvoller Spieler für die Warriors. Er ist ein defensiver Anker, der seine Mitspieler immer hin und her schiebt und ihnen in der Defense sagt, wo sie hin müssen, was sie tun müssen. Und das ist einfach extrem gut. Deswegen ist er für mich jetzt gerade noch auf der 9, aber es könnte durchaus passieren, dass er wieder weiter nach oben geht, je nachdem, wie er jetzt weitermacht und wie es dann in den nächsten 1-2 Jahren bei den Golden State Warriors aussieht. Auf Platz 8 habe ich Tobias Harris gerankt. Der holt jetzt das dritte Mal in seiner NBA-Karriere 20 Punkte im Schnitt. Das ist schon mal extrem gut. Vor allem macht er es aber extrem effizient. Das erste Mal über 50% aus dem Feld, genau gesagt 51,5 und 41,6% von der Dreierlinie bei knapp über 4 Versuchen. Auch er eigentlich eher so ein Spieler, Small Forward, Power Forward, wie eben auch Andrew Wiggins. Er macht es halt aber wesentlich besser, als es Wiggins aktuell tut. Zudem holt er noch 7 Rebounds, 3 Assists und so knapp ein Steal, knapp ein Block. Da ist er einfach sehr, sehr effektiv und gerade in der Offensive ist er einfach brutal stark. Er hat es jetzt einfach in den letzten Jahren nochmal gezeigt, vor allem hat es angefangen bei den Los Angeles Clippers, wo er so eine richtig, richtig brutal gute Saison hatte. Dann wurde er getradet zu den 76ers, die sich davon gehofft hatten, dass sie in den Playoffs nochmal mehr machen können. Das hat nicht so wirklich geklappt, auch einfach weil dieses Horford-Embiid-Pairing nicht so funktioniert hat. Jetzt ist er aber immer noch da und er zeigt einfach, wie gut er es einfach kann, wie gut er einfach in der Offensive jetzt gerade nochmal mit ist. Er ist unglaublich effizient in dieser Saison. Gerade wenn du eben daneben Joel Embiid spielst, der jetzt in dieser Saison zumindest ab und zu mal einen Dreier mal mit trifft, trifft, aber dann eben auch noch neben Ben Simmons, der eben die Dreier nicht nimmt, ist das eben extrem gut, wenn du einfach einen Spieler hast, der fast 42% von draußen trifft, der draußen respektiert werden muss, der die Defense nochmal mit auf sich zieht, auch von außen. Tobias Harris ist auch aus der Mitteldistanz sehr, sehr gut und er kann eben auch sehr, sehr gut in die Zone ziehen. Dementsprechend ist er einfach ein sehr, sehr guter NBA-Basketballspieler und dementsprechend steht er für mich jetzt hier auch Platz 8 im Ranking der 10 besten Power Forwards. Auf Rang 7 steht für mich Julius Randle. Der hat in dieser Saison einen Karrierehöchstwert von 22,4 Punkten und was ich zumindest immer vergesse, ist, dass er noch gar nicht so alt ist. Er ist jetzt eben erst 26 Jahre alt. Es liegt eben daran, dass er schon mit 20 in die NBA jetzt gerade gekommen ist. Es wirkt für mich immer schon so, als wäre er jetzt schon so um die 30, aber das ist er halt noch nicht mal annähernd. Zu diesen 22,4 Punkten holt in dieser Saison noch ein weiteres Karrierehoch, beziehungsweise sogar zwei, nämlich im Rebounding 11,1 und in Assists 5,6. Und das ist für Julius Randle natürlich extrem gut. Sein großes Problem ist eben, dass er defensiv quasi keine Blocks holt, also in dieser Saison 0,2, das ist natürlich mega wenig für einen Power Forward. Wenn du aber eben nochmal neben Mitchell Robinson nochmal mitspielst, dann kannst du das eben auch erlauben, weil der eben einfach extrem viele Shots einfach mal blockt und allein schon durch seine schiere Länge so viele Würfe auch einfach schon mit verändert, dass du als Power Forward auch mal geschlagen werden kannst, wenn dann dein Center hinter dir wieder mit aufräumt. Und das passiert jetzt aktuell. 46,9% aus dem Feld sind jetzt nicht überragend jetzt gerade für ihn, aber 39,1% von draußen ist mit Abstand seine beste Leistung. Die davor waren 34,4%, also 5% fast weniger und das, obwohl er jetzt mittlerweile fast 2 Dreier mehr nimmt. Da hat er sich also ganz, ganz stark darauf konzentriert, hat sich da fokussiert und hat sich da stark verbessert, ebenso wie auch bei seinem Freiwurfshooting. Das ist jetzt hoch auf fast 81%, letztes Jahr waren es noch 73 und auch hier nimmt er jetzt mehr als letzte Saison. Also extrem, extrem gut, was Julius Randle jetzt gerade macht, eben in New York, blüht er einfach jetzt gerade nochmal mit auf, eben weil er einfach nochmal mit die erste Option ist und das zeigt er einfach jede Nacht, wie gut er ist. Er hat jetzt auch in der letzten Nacht nochmal einen Curry High jetzt nochmal mit aufgelegt, mit 44 müssten es glaube ich gewesen sein. Er hat so theoretisch sogar die Chance, ein All-Star dieses Jahr zu werden. Ob er reingevotet wird, das muss man jetzt gerade eben sehen. Aber das ist eben für Julius Randle schon extrem stark, denn ich glaube, so nah dran am All-Star-Game war er noch nicht. Und es ist einfach extrem schön, einfach für mich zu sehen, dass er sich so gut nochmal verbessert hat. Und dementsprechend ist er jetzt bei mir auf Platz 7, wenn es um die besten Power-Forwards der NBA geht. Auf Platz 6 haben wir Domantas Sabonis. Es ist einfach immer noch ein unfassbar unterschätzter Spieler in der NBA. Er ist einfach jedes Jahr einfach unglaublich effizient. Er zum Beispiel wirft quasi keine Dreier, obwohl er jetzt in dieser Saison sogar fast 3 jetzt gerade sogar nimmt im Schnitt. In den letzten Jahren hat er quasi gar keine genommen. Da hat er immer so 1,1 gehabt davor, mal 2, aber wirklich nicht viel. Sein Karriereschnitt sind 1,1 Dreier pro Spiel. Er trifft sie immerhin jetzt in dieser Saison mit 36,4%. Aus dem Feld liegt er bei 53%. Das ist für ihn so in etwa Durchschnitt, das ist in Ordnung. Zu seinen 20,8 Punkten holt er eben noch 11,5 Rebounds und 5,6 Assists. Also auch da ist er ein unglaublich fähiger Passgeber. Gerade im Post kann man ihn immer wieder gut mit einsetzen. Und er ist eben, wie gesagt, noch so ein Oldschool-Bigman, der eben sehr, sehr oft mit dem Rücken zum Korb agiert und das dann eben auch unglaublich gut macht. Miles Turner ist sein Center, der steht dann eben eher ein bisschen häufiger nochmal mit draußen. Aber es sieht tatsächlich so aus, als würde sich Sabonis, der jetzt übrigens auch erst 24 Jahre alt ist, gerade versuchen, sich seinen Dreier nochmal mit so ein bisschen mit oben drauf zu packen. Und wenn er das wirklich schafft, es so bei 36% jetzt gerade zu lassen, die Versuche vielleicht noch einen nochmal hochzusteigern, so auf 4 im Schnitt oder sowas, dann wird es schon extrem gut. Dann muss man fast sogar überlegen, ihn noch weiter nach oben zu setzen in diesem Ranking. Denn er ist einfach unglaublich effizient. Er ist unglaublich unterschätzt. Er wurde das letzte Jahr komplett verdient zum ersten Mal All-Star. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch dieses Jahr nochmal wird. Das wird man allerdings abwarten müssen, wie jetzt eben seine weitere Leistungen ins Garden mit sind und wie dann eben Indiana dann dasteht, was ja generell ein Team ist, das man sehr, sehr oft unterschätzt. Wir kommen jetzt zu den Top 5 und wir kommen vor allem zum jüngsten Spieler in dieser Liste und das ist natürlich Zion Williamson, 20 Jahre alt und einfach schon unglaublich gut. In dieser Saison 24,4 Punkte, 6,8 Rebounds, knapp 3 Assists bei über 60% aus dem Feld, genau gesagt 60,7%. Sein großes Problem ist eben natürlich, dass er überhaupt nicht von draußen werfen kann, und das ist eben auch jetzt gerade ein großes Problem der Pelicans, denn mit Steven Adams auf der Center-Position wird es dann eben sehr, sehr schwierig, Spacing zu kreieren. Ansonsten hat man dann eben noch Lonzo Ball, der zumindest ab und zu mal einen Dreier treffen kann, aber eben nicht so wirklich konstant ist, was das angeht. Und dann wird es eben für dieses Team schon extrem schwer, gerade wenn er noch einen JJ Redick seine Dreier nicht trifft, eben das, wofür er eigentlich ja geholt wurde, wird es einfach brutal schwer, in dieser modernen NBA Siege zu holen. Das schaffen sie jetzt tatsächlich noch nicht so wirklich. Sie krepeln so ein bisschen untenrum in der Western Conference und es sieht tatsächlich nicht so aus, als würden sie sich irgendwie noch gut genug noch mitfinden, um in dieser Saison tatsächlich noch in die Playoffs mit einzuziehen. Zu seinen 24,4 Punkten holt Zion Williamson noch knapp 7 Rebounds und knapp 3 Assists. Das ist erstmal völlig in Ordnung. Gerade aber defensiv gefällt ihm jetzt in der NBA noch nicht so richtig gut. Also im College war er da so einer der dominantesten Spieler, hat immer richtig viele Shots immer abgeräumt. Jetzt verpennt er teilweise jetzt gerade nochmal so ein bisschen die Rotation und man merkt eben, es ist nochmal ein großer, großer Unterschied vom College zur NBA. Er hat ja in der letzten Saison 24 Spiele immerhin gemacht in der NBA. Jetzt in der zweiten Saison sind es aber jetzt gerade schon mit 25. Man merkt eben trotzdem, wie gesagt, gerade defensiv sind da eben noch so ein paar kleine Anpassungsprobleme da. Offensiv allerdings überhaupt nicht. Er ist unfassbar stark. Gerade in der Zone holt er sich einfach immer wieder, ja, einfach leichte Punkte und vor allem auch sehr, sehr viele Offensiv-Rebounds. Also insgesamt 2,5 Offensiv-Rebounds in dieser Saison, das ist ein echt, echt hoher Wert. Letzte Saison waren es sogar noch 2,7, weil der Typ einfach so unglaublich athletisch ist. Er sieht, finde ich, immer noch so ein kleines bisschen dick noch mit aus, so ein kleines bisschen übergewichtig, und ich hoffe einfach, dass er sich da vielleicht noch so ein bisschen shreddet, dass eben dann seine Knie nicht so extrem belastet sind, aber er hat einfach eine unfassbare Sprungkraft. Der Typ kann einfach aus dem Stand sowas von hochspringen und er hat immer nochmal diesen Second Bounce. Also wenn er quasi springt, zum Beispiel nach oben, um einen Korbleger zu machen, den er nicht trifft und auf dem Boden landet, kann er danach direkt wieder nach oben springen und das auch wieder mit so einer Sprunggewalt, dass er sich eben auch seine eigenen Fehlwürfe einfach nochmal mitholen kann, um dann den Korbleger wieder zu verwandeln, und das ist einfach extrem gut zu sehen. Ich hoffe einfach, dass er wirklich, wirklich lange fit bleibt, dass er von langen Verletzungen verschont bleibt, denn dann wird dieser Spieler die NBA einfach mal dominieren, davon gehe ich nochmal mit aus. Sein einziges oder eins der zwei Probleme vielleicht noch neben der Defense ist natürlich aktuell nochmal sein Shooting. 0,53 in dieser Saison pro Spiel, 30,8%. Das ist jetzt nicht so wirklich doll, da muss er sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit steigern. Gerade eben, wenn du eben Center neben dir hast, der keine Dreier trifft, dass er dann vielleicht zumindest anfängt, so ein bisschen mehr zu nehmen und das vor allem dann auch nochmal ein bisschen besser nochmal mit trainiert. Genauso sieht es auch aus bei seinen Freiwürfen, 71,1%. Ist in Ordnung, aber gerade für einen Spieler, der eben so oft gefoult wird wie er, denn er geht jetzt schon 7,6 Mal pro Spiel an die Freiwurflinie, wenn er sich da so auf so eine 80% bringen kann, dann hat er einfach noch mehr Potenzial, sage ich mal. Er holt dann noch mehr Punkte und kann sich noch mehr holen. Und gerade dann, wenn es dann eng wird am Ende des Spiels, kannst du ihm dann auch den Ball geben, ohne dass er einfach dann gleich gefoult wird und dann mit zitternden Händen an die Linie geht. Wenn er da dann sicherer Schütze ist, dann wird es einfach brutal schwer, diesen Spieler zu stoppen. Sowohl von draußen als auch von der Freiwurflinie. Trotzdem ist er natürlich der absolute Spieler der Zukunft der NBA. Direkt vor ihm, auf Platz Nummer 4, habe ich mich tatsächlich doch nochmal für Pascal Siakam jetzt gerade nochmal mit entschieden. Und ja, über seinen Williamson. Das hat einfach nur damit zu tun, dass Pascal Siakam jetzt eben seine dritte richtig, richtig gute Saison jetzt gerade spielt, seine fünfte insgesamt. Er hatte am Anfang extreme Probleme, das muss man einfach mal genauso festhalten. Es sah überhaupt nicht gut aus, er hat aus dem Feld und auch von der Dreilinie überhaupt nichts getroffen. So langsam stabilisiert er sich jetzt aber und ist jetzt fast wieder in der Form wie letztes Jahr. Er nimmt zwar zwei Würfe aktuell noch weniger als in der letzten Saison, seine Wurfquote ist aber ein bisschen besser, also 1% besser. Und das, obwohl er von draußen 5% schlechter trifft, beziehungsweise fast sogar 6%. Letztes Jahr 36%, jetzt sind es eben nur noch knapp über 30. Auch hier nimmt er jetzt gerade zwei Würfe mit weniger. Es wird trotzdem wichtig, dass sich da jetzt nochmal mit ein bisschen stabilisiert. Aktuell sind es 20,5 Punkte, dazu noch 7,5 Rebounds und 4,5 Assists, 1,2 Steals, 0,6 Blocks. Vor allem ist er aber auch in der Defense einfach nochmal mit extrem stark. Deswegen habe ich mich jetzt auch für ihn nochmals gerade entschieden, anstatt für seinen Williamson. eben weil er in der Defense einfach extrem gut nochmal mit ist und einfach in der Offensive noch ein kleines bisschen vielseitiger. Er nutzt ja sehr, sehr gerne diesen Spin-Move, den kann er sehr, sehr gut mit einsetzen. Er kommt natürlich nicht annähernd an die Sprunggewalt ran von Zion Williamson, trotzdem ist er ein durchaus athletischer Spieler. Jetzt ist er allerdings auch schon in Anführungsstrichen 26 Jahre alt, das darf man eben auch nicht vergessen. Er kam erst in Anführungsstrichen wieder mit 22 in die Liga, hat in den ersten zwei Jahren aber noch nicht so wirklich viel gespielt und dann erst mit 24, 2018, 19 ist er eben richtig abgegangen, hat 16,9 Punkte im Schnitt geholt, wurde zum Most Improved Player gewählt. Letzte Saison wurde er dann All-Star. Dadurch, dass er eben mit Kawhi Leonard gespielt hat in dieser Saison, in der 2018er, 19er Saison, hat er jetzt eben auch schon einen Ring mit abgegriffen. Und das ist eben extrem wichtig einfach für sein Resümee dann am Ende seiner Karriere einfach, dass er schon mal einen Ring gewonnen hat. Er spielt trotzdem einfach extrem gut. Er ist jetzt und letztes Jahr der beste Scorer der Toronto Raptors. Und das, ja, es ist einfach gut. Ich hoffe trotzdem, dass er sich nochmal ein Stückchen nochmal mit weiterentwickelt, gerade was so ein bisschen Shot Selection nochmal mit angeht, dass er sich da ein bisschen mal mit stabilisiert. Er ist immer noch so ein kleines bisschen inkonstant. Es gibt eben Spiele und leider letztes Jahr auch Serien, vor allem gegen die Boston Celtics, wo er einfach nichts trifft. Und das tötet dich dann natürlich, wenn dein bester Spieler oder dein bester Scorer, deine Number One Option, nichts reißt, dann wird es eben sehr, sehr schwierig, Offensive zu generieren. Theoretisch hat er es auf jeden Fall nochmal mit im Tank. Trotzdem glaube ich nicht, dass es für ihn jetzt noch weiter nochmal mit nach oben geht, denn die drei, die vor ihm stehen, sind auf jeden Fall besser als er und zwar ein ordentliches Stück. Hinter ihm kommt noch Zion Williamson noch mit angerauscht und dann eben noch solche Spieler wie John Collins, Lauri Markkanen. Das kann durchaus sein, dass er jetzt ein paar Plätze nochmal mit abfällt. Aktuell ist er für mich allerdings der viertbeste Power Forward der NBA. Und damit direkt hinter Anthony Davis, 22,5 Punkte, 8,4 Rebounds, 3 Assists, 1,3 Steals, fast 2 Blocks, 53,3% aus dem Feld, Probleme von der Dreierlinie, nur 29,3% in dieser Saison. Er hält sich aktuell noch ganz schön zurück, was das Scoring angeht, das muss man einfach mal so festhalten. Letzte Saison waren es noch 26,1 Punkte im quasi selben Team. Klar, da war Schröder auch noch nicht da, aber trotzdem ist da natürlich ein Riesenpotenzial einfach nur, was er hat. Er ist offensiv einfach extrem gut, auch er kann von überall treffen, ja, sein Dreier ist jetzt nicht überragend, Karrierequote 31,7%, ist jetzt wirklich nicht doll, aber er kann sie zumindest ab und zu mal mit treffen, hat ja auch den Game-Winner letztes Jahr nochmal gehabt gegen die Miami Heat oder gegen die Denver Nuggets. Hat auf jeden Fall einen Game-Winner von draußen getroffen letztes Jahr in den Playoffs. Extrem wichtig, extrem gut. Und er spielt eben einfach nochmal mit neben LeBron James und dann so eine Zahlen trotzdem noch mit aufzulegen, ist einfach extrem gut. Vor allem ist er defensiv aber einfach unglaublich stark. Er hätte letztes Jahr für mich Defensive Player of the Year werden müssen. Es ging dann am Ende an Giannis Antetokounmpo. Es ist auch in Ordnung. Giannis hat auch eine sehr, sehr gute Saison defensiv gespielt. Trotzdem hatte Anthony Davis für mich noch so ein kleines bisschen mehr Impact noch mit seinen 1,5 Steals und 2,3 Blocks. Das liest sich dann schon extrem gut. Aber gut, so war jetzt gerade eben die Entscheidung, finde ich auch völlig in Ordnung. Trotzdem ist er natürlich einfach ein Spieler, der für diesen Award einfach immer wieder in Frage kommen wird. Einfach nur, weil er eine unglaublich gute Defense spielt, weil er eben durch seine Länge und auch durch die Länge seiner Arme einfach nur Shots blocken kann und sie unglaublich schwer macht. Dementsprechend Anthony Davis zusammen eben mit seinem offensiven Skillset auf Platz 3. Er hat einfach ein extrem gutes Ballhandling, was einfach damit zusammenhängt, dass er mit 16, glaube ich, erst einen richtig krassen Wachstumsschub hatte. Er hat davor mal Point Guard gespielt und das sieht man jetzt eben einfach noch in seinem ganzen Ballhandling, wie er mit dem Ball umgeht. Auch so ein bisschen nochmal mit in seiner Übersicht. 3 Assists im Schnitt sind jetzt nicht schlecht, gerade auch für einen Spieler seiner Größe. Er hat einfach unglaublich gute Moves. Er kann sie einfach überall einsetzen, ob jetzt gerade im Post oder an der Birne. Oder sogar an der Dreierlinie, er kann im 1 gegen 1 quasi jeden Verteidiger auf seiner Position schlagen, einfach nur, weil er einer der most skilled Player ist auf seiner Position und dementsprechend ist er für mich eben Top 3. Ich habe tatsächlich sogar überlegt, ob ich ihn auf Platz 2 setze, habe mich dann aber doch leicht nochmal mit dagegen entschieden, obwohl er jetzt gerade einen Ring hat, aber der Spieler auf Platz 2, ich nenne ihn jetzt einfach schon mal Giannis Antetokounmpo, hat eben jetzt schon ein bisschen mehr auf seiner Habenseite, was zumindest individuelle Awards angeht, mit zweimal MVP und eben defensiv bester Defensivspieler der NBA, Defensive Player of the Year. Das hat er eben jetzt gerade gewonnen, eben vor Anthony Davis. Dementsprechend gebe ich ihm nochmal so einen kleinen Nod. Vor allem ist eben Giannis aktuell die erste Option in seinem Team. Anthony Davis ist das nicht so unbedingt. Und dann kümmern wir uns jetzt auch gleich direkt um Giannis. 28 Punkte, 11,5 Rebounds, knapp 6 Assists, 1,1 Steal, 1,3 Blocks. In der letzten Saison eben ein Steal und ein Block. Dementsprechend hätte ich da eben den Award eher an Anthony Davis gegeben. Ich finde es, wie gesagt, aber auch in Ordnung, dass er an Giannis gegangen ist. 56,3% aus dem Feld und auch er vor allem mit dieser Riesenschwäche Shooting. Er hat allerdings, wie jetzt eben auch Anthony Davis, einfach so ein bisschen Glück, sage ich mal, oder einfach ein gutes Teammanagement, dass um ihn herum einfach Shooter einfach mit aufgestellt werden. Er spielt dann eben noch mit Brook Lopez noch auf der 5, der ja einfach ein extrem guter Shooter einfach mal mit ist. Also Splash Mountain ist ja auch sein Spitzname. Der nimmt jetzt mittlerweile auch sehr, sehr tief für Dreier, hat ja auch sein Spiel komplett mit umgestellt. Bei Giannis merkt man, dass er zumindest versucht, die Dreier jetzt gerade zu werfen. Im letzten Jahr 4,7 Dreier, davor nur 2,8. In diesem Jahr sind es 4. 28,2% sind aber natürlich noch absolut ausbaufähig. Da muss auf jeden Fall noch was gehen. Wenn er das allerdings schafft, das nochmal zu verbessern, dann wird er einfach noch schwieriger zu verteidigen sein. Da geht es auch für mich wie so in Richtung so Zion Williamson. Nur aktuell natürlich noch ein bisschen dominanter, einfach nur, weil er schon länger in der NBA spielt. Aber wenn Giannis Antetokounmpo jetzt auch nochmal einen Wurf hätte, wie willst du ihn da noch verteidigen? Die einzige Chance, die du eigentlich hast, ist, dass du ihm an der Dreierlinie ein bisschen Platz gibst und dann einfach hoffst, dass er den Dreier nimmt. Wenn er die dann auch nochmal trifft mit so durchschnittlichem NBA, so mit Durchschnitts-NBA-Niveau, so 35-36%, dann kannst du ihn irgendwann nicht mehr stoppen. Was willst du da machen? Wenn du drauf gehst, rennt er einfach an dir vorbei und stopft den dir rein. Wenn du ihm Abstand lässt, dann schmeißt du dir halt einen Dreier mit rein. Du musst einfach hoffen, dass er entweder wirft und halt nicht trifft oder dass er eben irgendwie am Korb nochmal gestoppt wird von deinem Center. Aber auch das passiert jetzt gerade eben nicht so oft, wenn dieser Typ eben mit Tempo auf dich zugelaufen kommt und dann noch mit seiner Sprunggewalt abhebt, dann kannst du dagegen einfach nicht mehr so viel machen. Dann ist es irgendwann vorbei. Defensiv nutzt er diese Athletik einfach nochmal mit aus. Er hat unglaublich lange Arme, unglaublich große Hände und holt sich dadurch dann einfach auch viele Steals. Er geht dir einfach auf die Nerven. Er blockt dich einfach weg, er stiehlt dir den Ball und das ist einfach ein unglaublich guter Spieler. Er ist unglaublich vielseitig, auch in der Offensive. Er hat jetzt vor allem auch seine Assists jetzt nochmal richtig, richtig gut nochmal hochgeballert. Ganz am Anfang seiner Karriere 1,9, 2,6, dann war er auf einmal bei 4. Und jetzt mittlerweile sind sie jetzt quasi konstant immer so bei mindestens 5. In dieser Saison sind es sogar 5,7. Extrem gut. Er weiß einfach, was mit dem Ball anzufangen. Wenn du ihn doppelst, dann findet er den freien Spieler. Und das ist eben extrem gut. Das Einzige, was er jetzt eben nochmal zeigen muss, ist, dass er Punkt 1 shooten kann und dass er Punkt 2 diese Leistung eben auch in den Playoffs zeigen kann, wenn sich die Defense auf ihn fokussiert. Das war jetzt bislang immer sein riesen Problem, als die Raptors einfach diese Mauer einfach aufgebaut haben. Vor 2 Jahren in den Playoffs hatte er einfach ein Riesenproblem und da haben es die Bucks dann einfach nicht geschafft, daran vorbeizukommen. Bei den Miami Heat letztes Jahr war es ähnlich. Auch da hatten sie nicht so richtig dann die Antwort. Er war dann aber auch noch so ein bisschen noch verletzt und musste auch immer wieder mit raus. Deswegen will ich ihm das jetzt gerade nicht so richtig vorwerfen. Aber das Jahr davor war eben eigentlich diese Chance, wo der Osten so ein kleines bisschen zumindest nochmal mit offen war, wo der Weg zur Meisterschaft nochmal mit offen war, Warriors irgendwie verletzt waren, LeBron raus aus dem Westen, aus dem Osten, überhaupt nicht mehr drin in den Playoffs. Da wirkt es so, als wäre da die Chance da gewesen. Da kam dann aber Kawhi Leonard in den Weg. Die Raptors haben diese Mauer aufgebaut und Giannis wusste nicht so richtig, wie er darauf antworten soll. Mittlerweile, denke ich, ist er noch ein bisschen reifer nochmal mit geworden und ich traue es ihm absolut zu, dass er es jetzt schafft, sich zu verbessern und eben diese Mauer besser nochmal mit auszukontern, in Anführungsstrichen. Die Bucks haben jetzt dadurch, dass sie jetzt Jrue Holiday jetzt auch nochmal mit haben, nochmal einen Spieler, der sich auch seinen eigenen Wurf nochmal mit kreieren kann, der auch von draußen nochmal ein bisschen gefährlicher ist als Eric Bledsoe. Und dementsprechend sehe ich die Bucks immer noch als großen Anwärter auf den Sieg im Osten, neben den Brooklyn Nets und jetzt natürlich auch aktuell noch den 76ers, auch wenn ich der Meinung bin, dass die Bucks immer noch ein besseres Roster haben, als es die 76ers tun. Bei den Brooklyn Nets muss man eben schauen. Und apropos Brooklyn Nets, die haben auch den für mich besten Power Forward der NBA und das ist Kevin Durant. 29 Punkte im Schnitt, 7 Rebounds, 5 Assists und einfach schon wieder wahnsinnig gute Wurfquoten. 52,4% aus dem Feld. 43,4% von draußen. Das ist übrigens Career High. Dazu noch 87% von der Freiwurflinie. Wie willst du diesen Typen stoppen? Er kann alles. Er hat das Ballhandling und er hat vor allem einfach so diesen Shot. Er kann von überall treffen. Er trifft die Dreier, er trifft aus der Zone, er trifft die Mitteldistanzwürfe. Er kreiert sich sehr, sehr viel auch nochmal mit alleine. Er braucht nicht unbedingt die Assist. Wenn er sie bekommt, Catch and Shoot, kein Problem. Wenn er sie nicht bekommt, kein Problem. Pull-up, kein Ding. Gerade sein Hesitation-Pull-up nutzt er sehr, sehr gerne, wo er einfach dann nach vorne läuft. Einfach nur quasi so antäuscht, dass er nochmal dribbelt und auf einmal geht er einfach mit hoch. Er ist unglaublich groß und dafür hat er einen viel, viel zu guten Wurf. Du kannst seinen Wurf quasi nicht blocken, weil er einfach riesig ist und trotzdem einfach so unglaublich smooth. Und deswegen ist er für mich ja einfach mal der beste Power Forward der NBA. Er ist für mich sogar knapp vor Giannis, was einfach nur damit zusammenhängt, dass er eben ja nicht zu verteidigen ist. Du kannst ihm diese Mauer, die du eben Giannis entgegenstellen kannst, kannst du ihm nicht entgegenstellen, weil er dann einfach anfängt, dir die Dreier einfach mal mit reinzuwerfen und zwar dann eben nicht nur mit NBA-Durchschnitt, wie es Giannis eben bräuchte, um darauf zu kontern, sondern eben mit einer elitären Wurfquote von 43% bei knapp 6 Versuchen. Das ist einfach unfassbar. Ich gucke ihm einfach unglaublich gerne zu, weil er einfach immer heiß laufen kann und manchmal ist es einfach so geil. Du achtest einfach nicht drauf, wie viele Punkte er hat, guckst einfach mit in den Boxscore und du siehst, okay, er hat dir gerade einfach mal 32 Punkte einfach mal mit eingeschenkt. Er ist so ein, teilweise ist einfach ein Silent Assassin, er holt einfach nicht so richtig, richtig flashy so 12 Punkte mal hintereinander, kann er auch, macht er aber nicht so oft, sondern er schenkt dir halt immer in jedem Viertel immer so 8, 9, 10, 11 Punkte mal mit ein, in einem mal vielleicht mal nur so 6, dann kommt er im nächsten und haut dir 12 rein und auf einmal guckst du eben in den Boxscore und er hat dich einfach mit 36 Punkten einfach mal abgeschossen und das ist dir nicht mal aufgefallen. Und das Ding ist eben, er macht es mit so einer kranken Effizienz. Er wirft seit 2012, 13 immer über 50% aus dem Feld und das, obwohl er ja auch relativ viele Dreier immer schon nimmt. Sein Karriereschnitt sind 5 Dreier im Schnitt. Sein niedrigster Wert in diesen Jahren, wo er über 50% getroffen hat aus dem Feld, waren mindestens 4,1 und das war auch mit Abstand der geringste Wert. Danach auch immer mindestens 5 Dreier genommen, teilweise sogar 6 Dreier und die teilweise so, immer so um die 40% rum getroffen, aber teilweise eben nicht mal in Anführungsstrichen bei 40% und trotzdem ist seine Wurfquote noch so unglaublich hoch und das macht ihn eben so gefährlich. Sein Mitteldistanzwurf ist unglaublich tödlich. Und dadurch, dass er einfach so groß ist, braucht er eben gar nicht so eine richtig krasse Athletik. Er hat sie trotzdem, er kann trotzdem ein bisschen springen. Und wenn er dann eben in die Zone kommt, dann dankt er eben auch mal ganz gerne. Das kommt auf jeden Fall mal mit vor. Defensiv bringt er dir eben einfach seine Größe einfach mal mit. Deswegen auch einfach 1,4 Blocks in dieser Saison. Das ist für ihn schon ein sehr, sehr guter Wert. Sein Karriereschnitt sind 1,1. Was die Steals angeht, hat er in den letzten Jahren ein bisschen gerade mit abgebaut. Liegt aber jetzt eben auch daran, dass er jetzt eben nicht mehr Small Forward spielt wie davor, sondern jetzt eben Power Forward. Seine Gegner haben jetzt eben meistens nicht mehr so mega oft den Ball gerade mit in der Hand. Das übernehmen ja meistens andere Spieler. Er verteidigt jetzt trotzdem aktuell wahrscheinlich sogar die besten Spieler seiner Gegner, einfach nur weil die Brooklyn Nets gerade einfach nicht mehr so viele gute Verteidiger haben. Er ist eben noch einer der besseren. Und das, was er offensiv einfach zeigt, wie vielseitig er da ist und wie gut er einfach ist, auch mit seinem Ballhandling, macht ihn für mich zum besten Power Forward der NBA. Zwischendurch konnte man fast sogar denken, er ist der beste Spieler der gesamten NBA beziehungsweise der beste Spieler der Welt eben in dieser Phase, wo er bei den Golden State Warriors war. Ja, er hat dann neben Steph Curry gespielt, trotzdem hat er in den Finals auch LeBron James einfach mal mit dominiert, hat ihm quasi 2 Jahre in Folge diesen Dagger-Dreier reingeschmissen und die Cavs wussten einfach, da ist jetzt gerade nichts mehr zu holen, LeBron wusste, da ist nichts mehr zu holen und da war eben Kevin Durant auf seiner absolut kranken Phase. Dachte man sich, dann verletzt er sich so schwer, hat einen Achillessehnenriss, also eine Verletzung, wo teilweise Spieler überhaupt nicht mehr von zurückkommen oder nicht mehr annähernd die Alten sind. Und was macht er? Er kommt einfach zurück und holt nochmal 3 Punkte mehr, als er es eben bei den Warriors noch getan hat. Wie gesagt, er war jetzt eben auch neben Steph Curry, jetzt ist er zumindest nur in Anführungsstrichen neben Irving und Harden, aber er ist eben trotzdem noch mit Abstand der beste Scorer noch dieses Teams, das wissen die auch. Und er zeigt einfach, was er damit anfangen kann. Er ist einfach ein unglaublich guter Spieler. Für mich aktuell sogar der zweitbeste Spieler der Liga. Natürlich hinter LeBron James. Er ist einfach so gut. Und es ist so, so geil, dass wir ihn einfach jetzt gerade komplett fit jetzt gerade wieder haben. Es freut mich immer wieder, ihn auf dem Court zu sehen. Er ist einfach ein tödlicher, tödlicher Spieler. Und mit diesem Statement verabschiede ich mich von dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Nächste Folge kommt wieder am Samstag. Schreibt mir gerne bei Instagram unter hier Zwisch, wie ihr diese Folge fandet und wie euer Ranking aussieht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Here it's Swish.